Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Das Markus-Evangelium. Wer ist Jesus? Der Messias? Der Sohn Gottes? Manchmal hat man Schwierigkeiten zu verstehen, wer er ist und worum es bei ihm geht. Auf dieser Reise durch das Markus-Evangelium wird deutlich, dass es in diesem Buch nicht nur ein Geheimnis gibt, sondern auch eine erstaunliche Offenbarung über Jesus. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen zum Bibelgespräch aus Bogenhofen. Wir studieren weiter das Markus-Evangelium und sind jetzt in den letzten Tagen Jesu. Vor allem beschäftigt uns heute der letzte Abschnitt im Markus Kapitel 12 und dann das ganze Kapitel 13, die Endzeitrede Jesu. Mit mir hier in der Runde ist Luise, Alejandro und Jürgen. Ich freue mich auf das Gespräch und danke, dass ihr dabei seid. Wir wollen am Anfang noch ein Gebet sprechen. Allmächtiger Gott, zu dir kommen wir, bitten dich, dass du uns jetzt führst beim Studium deines Wortes. Wir sind schon ganz gespannt, was wir jetzt entdecken dürfen, was du zu uns sagen möchtest. Hilf uns, Herr, dein Wort richtig zu verstehen. Hilf uns auch, es anzuwenden. Und wir danken dir dafür. Amen.
Amen.
Amen. Gut, ich lade dich mal ein, dass wir gleich das Markus-Evangelium öffnen und dort in Kapitel 12 die letzten Verse lesen. Alejandro, magst du mal lesen? Das ist dort der Abschnitt Vers 41 bis 44, Markus 12, 41 bis 44.
Gerne, ich lese hier nach der Lutherbibel. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das macht zusammen einen Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte.
Dankeschön. Wenn euch die Geschichte anschaut, was denkt ihr, warum macht das Jesus? Er setzt sich dorthin und beobachtet die Leute, wie viel Graben sie in den Opferkasten legen. Was denkt ihr, warum macht er das?
Vielleicht hat er genau so eine Lektion schon geplant, weil es ja sicherlich immer wieder vorkam, dass ärmere Leute wenig reingelegt haben. Mhm. Und dann kam eben diese Frau und das war dann der Anlass für ihn, dieses Thema mal aufzugreifen.
Jesus war ja auch immer wieder mal im Tempel gewesen, er hat dort gelehrt, hat aber auch manchmal, oder zumindest wird es berichtet von 2 Malen, dass er dort in dem Tempel eine Reinigung durchgeführt hat. Mhm. Und es war interessant, weil gerade deshalb dieser ganze Ablauf, der dort in dem Vorhof stattgefunden hat, das ist ein rein mechanisches System geworden. Diese ganze Gottesdiensthandlung, die Tiere, das Opfern und so weiter, quasi, die waren zwar dabei bei der Sache, aber nicht mit dem Herzen. Mhm. Und irgendwo hat man den Eindruck, dass hier Ähnliches passiert.
Ich finde es interessant, weil es erinnert mich irgendwie so an die Geschichte, was ich erst mit meinen Kindern gemacht habe, in Matthäus, in Kapitel 8, weil da geht es auch um so etwas Ähnliches, dass eben Schriftgelehrter Jesus nachfolgen will und Jesus sagt, ja, ich habe nichts. So auf die Art, bist du bereit, wirklich alles hinter dir zu lassen? Mhm. Und das erinnert mich irgendwie an die Geschichte, ja, die Witwe hat ja alles gegeben, was sie hatte. Und das finde ich, ja, das sollte man anstreben, aber tja, praktisch ist immer die Frage, ob wir das dann und so leicht umsetzen können.
Wir können nicht wissen, was für einen anderen alles ist.
Ja.
Wir leben eher in einer Zeit, in der es verpönt ist, seinen Glauben zu sehr zu zeigen, weil das eben gleich als Heuchelei gilt. Aber damals war es offenbar en vogue, so richtig öffentlich auch zu zeigen, dass man betet öffentlich. Wir wissen ja, andere Stelle im Bergpredigt oder dass man hier so Almosen gibt oder eben Gaben.
Ja, also wenn ihr euch anschaut, wie viel sie gibt, in deiner Bibel, Alejandro, wird übersetzt mit Pfennig. Bei mir steht was mit Groschen. Ich meine, wie viel ist ein Pfennig? Ja? Oder ein Cent, würden wir heute vielleicht so sagen. Und Jesus beobachtet das. Und wenn andere das beobachten, dann würden die wahrscheinlich Kopfschütteln und sagen, nur ein Cent oder sowas. Ja. Wenn man heutzutage Gaben zählt, dann liegt da auch manchmal ein Cent drin, ne? Wo man sich dann wundert und sagt, ja, hätte man nicht einen Euro geben können oder mehr. Aber Jesus schaut das Herz an und diese Opferbereitschaft ist erstaunlich, weil Jesus weiß, und so sagt es ja auch, ne, sie hat nicht nur von ihrem Überfluss gegeben, sondern alles, was sie hatte.
Was ich interessant finde, ist einfach, dass dieser Text auch sehr viel aussagt über uns Menschen und über unsere Angst. Die Angst nämlich, die Kontrolle zu verlieren. Denn die Leute, die haben alle von ihrem Überfluss gegeben. Sie waren echt reich, aber sie haben so viel Angst gehabt, dass sie diese ganzen Besitztümer und alles, was sie hätten, verlieren, wenn sie alles geben würden. Und das ist, finde ich, erstaunlich, weil Jesus genau das immer wieder ihnen gezeigt hat. Ihr versucht euch irgendwie an die Dinge zu klammern, aus denen ihr euren Wert zieht. Mhm. Und letzten Endes ist es eigentlich Angst, das alles zu verlieren. Und diese Frau, die hat, es heißt hier, alles, was sie zum Leben hatte, das Wort im Griechischen heißt ja Bios, also ihre ganze Existenz hat sie da reingelegt. Absolutes Vertrauen, da wo du das angesprochen hast. Und ich frage mich manchmal, ja, habe ich auch Angst, die Kontrolle zu verlieren, Jesus alles gegen Gott zu geben? Also das.
Okay, aber bleiben wir mal bei der Frage, könnte es nicht auch ein zu viel geben, wenn wir anfangen, etwas zu geben?
Ja, ich möchte vielleicht nur kurz an das anschließen, weil ich finde, es muss sich jeder nur mal selber die Frage stellen, wäre er wirklich bereit, alles aufzugeben für Jesus, für die Nachfolge Jesu? Und ich finde das sogar heutzutage teilweise, ja, weiß nicht, wie es früher war, aber es ist schon schwierig, weil wie viel haben wir wirklich? Es geht uns ja wirklich sehr gut. Und würdest du das alles aufgeben? Dein Haus, dein Besitz, Handy, Internet und so weiter. Ich finde, dann wird es nur mal deutlicher, was diese Witwe da eigentlich geleistet hat. Dass sie einfach von dem, was sie, das letzte bisschen, was sie gehabt hat, hat sie nur hergeben.
Ja, wenn man jetzt nochmal diese Frage aufhört, kann man irgendwie auch zu viel geben? Ich finde es erstaunlich, dass Jesus gerade das hervorhebt und es ist ja auch unmittelbar vor seinem Ende. Und wir wissen, dass er in Jerusalem durch all die Dinge, die er jetzt den Jüngern sagen möchte und sie lehren möchte, er weist überall hin aufs Kreuz und letzten Endes ist irgendwo die Lösung auf diese Frage ist er selbst. Denn Jesus hat die absolute Kontrolle aufgegeben, er hat sie absolut hingegeben und man könnte vielleicht den Schritt irgendwo so als Anwendung sehen, vielleicht ist so die Witwe ein Bild für das, was Jesus eigentlich tut. Er gibt alles her für die Menschen und ich frage mich, warum tust du das, Jesus, für mich, für uns, für alle?
Ich sehe da noch einen Aspekt. Man hätte ja auch, wenn die Bibel jetzt noch nicht geschrieben wäre, dann würde ich erwarten, vielleicht nachdem er sagt, Warnung vor den Schriftgelehrten davor, dass er jetzt sagt, bitte gebt euer Geld nicht an dieses korrupte System. Denn das ist jetzt wirklich, also wie die mit dem umgehen möglicherweise oder wie viel Heuchelei in diesem Tempel stattfindet, zieht euch von dem zurück, unterstützt es nicht. Und trotzdem lobt er diese Frau, die im besten Glauben da wirklich bereit ist, alles zu geben. Er sagt nicht, bitte sei nicht so naiv oder tadelt das irgendwie oder sagt, bitte gib nicht zu viel. Jesus scheint es nicht schlimm zu finden oder scheint es nicht hier zu sehen, dass jemand zu viel gibt. Auch eine interessante Beobachtung.
Durchaus eine interessante Beobachtung, weil manche würden sich vielleicht hier die Frage stellen, gerade wenn es jetzt um Gaben geben geht oder um Zehnten geht, ja. Dürfen wir Zehnten oder auch Gaben zurückhalten, wenn wir mit der Leitung nicht einverstanden sind?
Da habe ich schon mal ein interessantes Gespräch mit jemandem gehabt und ich sehe das so aus meiner persönlichen Sicht, nein. Weil du gibst es ja aus einem bestimmten Grund, also einer bestimmten Motivation. Was die anderen damit machen, liegt ja nicht in deiner Hand oder nicht immer in deiner Hand. Und du gibst es ja mit der Motivation, dass ich es Gott zuliebe mache. Ob jetzt dann die anderen damit Schindluder treiben oder nicht, liegt nicht immer in meiner Hand. Das liegt in Gottes Hand, dass der das dann führt und leitet. Ich gebe es halt mit gutem Gewissen, aus einem guten Grund und weil ich es halt gern mache, für Gott.
Hat also mit der Verantwortung zu tun, ja. Unsere Verantwortung ist tatsächlich, dem nachzukommen, was Gott gesagt hat, den Zehnten zu geben, ja.
Und es ist nicht wie im Geschäft, dass ich Zehnten gebe oder Gaben gebe, um eine gewisse Leistung dafür zu empfangen. Das Verständnis haben leider manche. Genau. Aber eigentlich ist das eine Sache zwischen mir und Gott und der Nächste hat wieder die Verantwortung, mit dem dann vielleicht umzugehen oder der Prediger wird davon bezahlt oder was auch immer.
Und genau in dem Abschnitt davor weist Jesus genau darauf hin, dass er sagt, seht euch vor den Schriftgelehrten, sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Und dann weist er aber hin, worauf es dann wirklich ankommt bei ihnen, sie werden ein umso härteres Urteil empfangen. Mit anderen Worten, Jesus ist selber nicht der Punkt an dem Punkt, dass er sagt, ich entscheide das jetzt, sondern am Ende gibt er das Gott ab. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Haltung, die wir auch einnehmen sollen. Am Ende ist es Gott, der das Ganze entscheiden wird.
Und vor allem finde ich, es ist generell eine wichtige Haltung, weil ich könnte jetzt auch auf die Gemeinde umlegen. Ich könnte sagen, nur weil in der Gemeinde was nicht funktioniert, steige ich jetzt aus und mache jetzt nicht mehr mit oder bringe mich nicht mehr ein. Nein, sondern bring halt einfach deine Sachen so gut wie möglich ein, in gutem Gewissen oder wie auch immer. Nur weil was schief läuft, heißt es nicht, du musst gleich alles hinschmeißen. Du musst gleich zum Beispiel der Gemeinde den Rücken kehren oder eben dann vielleicht nicht mehr deinen Zehnten zahlen, weil der wird ja sowieso nicht richtig verwendet.
Stell dir vor, Jesus hätte gesagt, ich weiß ganz genau, dass die meisten mein Blut nicht schätzen werden. Warum soll ich mein Blut überhaupt für sie hingeben? Oder dass die meisten es ablehnen und dann sagen, nein, danke. Aber er hat gesagt, ich mach's trotzdem, weil ich euch liebe und weil es eigentlich der Ausdruck ist, was Gott uns klar machen möchte. Und das ist das, was Menschen auch verändern kann.
Natürlich,
ja.
Vielleicht noch eine Sache, die in diesem Text auch schön ist, ist, dass Gott die Möglichkeiten von jedem sieht. Er verlangt nicht von der Witwe, den gleichen großen Schein einzulegen oder die Münze, die die anderen eingelegt haben, sondern er weiß, was sind deine Möglichkeiten und was kannst du geben? Und er vergleicht uns nicht in dieser objektiven Art, sondern in der im Verhältnis zu dem, was er uns auch anvertraut hat.
Ja, also es entgeht ihm die Spende nicht, sag ich es mal so, ja. Und die Verantwortung, wie dann mit dem Geld umgegangen wird, wenn man es gegeben hat, liegt nicht mehr im Geber selber, sondern dem, der es dann empfängt. Und Gott wird da auch dafür denjenigen zur Rechenschaft ziehen. Und er legt trotzdem auch Segen drauf. Also wenn er das hier sieht, spricht er ja auch davon. Und es ist schon ein großes Vertrauen, was die Frau hier hatte. Ja.
Und es ist eine spezielle Spende, die gegeben wird. Ja. Das heißt jetzt nicht, wir sollen irgendwelche unseriösen Sachen einfach gutgläubig unser Geld überall hingeben. Aber hier ist es eben diese Sache, die Gott uns auferlegt hat, Gaben und Zehnten zu geben. Das ist eben etwas Spezielles dann auch.
Ja,
ja. Ja, und vor allem im Malachi, glaube ich, oder ist der Text, wo er doch sagt, prüft mich sogar in dem.
Genau.
Gebt es und prüft mich darin. Und ich werde euch zeigen, dass ich euch dafür belohne. Wie auch immer dann.
Ja, ich danke euch. Gerade in dieser kleinen Geschichte, da steht schon so viel drin.
Ja, die ist echt gut.
Da könnte man noch mehr reden. Und wir haben noch ein Kapitel vor uns. Das ist Kapitel 13. Wenn wir da jetzt einsteigen, dann sehen wir, dass Jesus jetzt den Tempel verlässt. Und während er dort geht, da staunen die Jünger über dieses Bauwerk, ja, über diese Steine, die da sind. Und die drücken das auch aus. Und dann kommt Jesus in Vers 2 und sagt ihnen, es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Das verwundert natürlich die Jünger. Und als sie dann am Ölberg sind, kommt eine kleine Gruppe. Hier in Vers 3 heißt es, dass Petrus, Johannes und Jakobus und Andreas, diese vier werden hier genannt, dass sie zu Jesus kommen und ihm fragen, Vers 4, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden wird? Was denkt ihr, warum stellen sie jetzt diese Frage?
Ja, der Tempel steht für sie, für die Identität als Gottesvolk, für Gottes Gegenwart unter ihnen, für die richtige Art des Opferdienstes. Und wenn Jesus sagt, hier bleibt nicht ein Stein auf dem anderen, das ist für sie gleichbedeutend mit dem Ende der Welt. Was kann es sonst bedeuten? Mhm. In ihrer Welt gibt es keine andere Erklärung als so.
Ja. Ja. Das Weltende, ne?
Aber warum kommen nicht alle zum Fragen? Ne? Warum nur die vier?
Ja. Die Skyline von Jerusalem damals war einfach der Tempel. Ja, der hat ein Drittel der Stadt ausgemacht. Und gleichzeitig muss man sagen, der Herodes, der diesen Tempel so monumental aufgestellt hat, das war ja die größte Tempelanlage im Römischen Reich damals, der wollte sich damit einfach Namen machen. Das ist ganz gleich wie beim Turmbau zu Babel auch. Und es ist heute genau das Gleiche. Wir versuchen uns irgendwie unseren Namen zu machen aufgrund der Dinge, die wir bauen, die wir machen, die wir erreichen und die wir schaffen, bedeutungsvoll zu sein. Und Jesus sagt einfach, sorry, aber du musst dein Leben auf was anderes bauen, denn hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Mhm. Und damit, wie du gesagt hast, es entzieht uns auch heute oder den Menschen damals absolut ihre Identität, wer wir sind. Sie haben nämlich ihre Identität nicht mehr auf Gott gerichtet, sondern eben einfach nur an der Skyline, an diesem Bauwerk. Und Jesus sagt, du brauchst ein anderes Fundament.
Richtig, ja. Worauf baust du quasi, was ewig Bestand hat?
Ja. Ja, und vor allem, du merkst wieder, wie sehr sie an diesem Tempel hängen. Wie ich den Text wieder gelesen habe, hat mir das irgendwie erinnert an die Geschichte, wo eben David eben den Tempel bauen möchte für Gott. Und Gott sagt eigentlich, ich brauche kein Gebäude. Ich will dir ein Haus bauen. Wo du eigentlich schon siehst, Gott ist das eigentlich gar nicht so wichtig, das Haus. Natürlich, Gott braucht doch kein Haus oder ein Tempel oder Stiftshütte, wie auch immer. Und er versucht halt jetzt den Fokus wieder da wegzulenken.
Ich muss gerade an Sacharja denken, wo dieser neue Tempel entstanden ist und sie erinnern sich zurück an den herrlichen salomonischen Tempel und dann ist da halt was Neues entstanden und dann heißt es, die Herrlichkeit dieses Tempels wird größer sein als die des ersten. Und klar, Herodes hat ihn noch sehr verbessert und vielleicht tatsächlich wieder sehr herrlich gemacht, aber die eigentliche Herrlichkeit besteht darin, dass Jesus in diesem Tempel ein- und ausgeht.
Genau.
Und das haben die Jünger hier nicht gesehen, sondern sie waren bei den Steinen.
Richtig. Ja.
Das finde ich auch wieder interessant, dass sie eigentlich versuchen, wirklich diese Herrlichkeit des Tempels immer schöner und immer schöner und immer schöner zu machen. Und da steht die wahre Herrlichkeit vor ihnen,
genau.
Jesus Christus.
Und die nehmen sie den Herrn. Also.
Erkennen sie nicht.
Und da kann der Tempel zerbrechen und er bleibt, ja.
Also, ja. Und er spricht ja auch dann von sich, ne? In gewisser Weise brecht diesen Tempel ab.
Ja, das ist es in 3 Tagen richtig hinauf. Und das ist die Botschaft des Kreuzes.
Ja. Er ist in der Lage, das wieder aufzurichten. Ja. Okay, danke euch. Schauen wir ein Stückchen weiter. Also sie stellen jetzt diese Frage, ja, und denken da gleich an das Ende. Und dadurch merkt man natürlich, dass es so eine Doppelfrage ist. Und Jesus geht dann natürlich darauf ein und beantwortet dann auch beides. Ja, also wann wird es sein, dass der Tempel zusammenbricht? Und wann wird natürlich das auch sein, dass das Ende kommt? Schauen wir mal jetzt ab Vers 5. Da können wir mal lesen, wie Jesus jetzt diese Frage beantwortet. Luise, könntest du mal lesen? Das ist dort von Vers 5 weiter bis, sag mal, bis Vers 8.
Jesus fing an und sagte zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's, und werden viele verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht. Es muss so geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen, hier und dort. Es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen.
Dankeschön. Jetzt haben gerade die Jünger gefragt, ne, wann wird das sein? Würde man nicht erwarten, dass Jesus gleich einen Zeitpunkt nennt? Warum nennt er jetzt keinen Zeitpunkt? Warum fängt er sogar an zu sagen, hab Acht, dass sich niemand verführt?
Das Ende ist noch nicht da, sagt er.
Sagt sogar das. Ja, also wie geht Jesus auf die Frage der Jünger ein? Schau dich das nochmal an.
Ich glaube, in dem Moment, wo er von dieser Frage ablenkt, wann es kommen wird, wann der Zeitpunkt da sein wird, auch später in Vers 32 sagt er ja, von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Auch hier lenkt er weg von diesem Gedanken eines Zeitpunktes. Was dabei passiert ist eigentlich, dass er die Integrität seiner Jünger stärken möchte. Denn dann ist die Frage, aus welchem Motiv halte ich noch zu diesem Gott? Weil wenn ich wüsste, wann er kommt, ja, dann kann ich es mir bequem machen und kurz davor mich darauf einstellen. Aber hier sagt er, es geht um was ganz anderes. Es geht um die Frage, ob du integer bist zu Gott, ob du ihm treu bleibst, selbst wenn es vielleicht noch sich hinzieht. Und deswegen der Fokus auch, pass auf, dass du nicht verführt wirst.
Danke.
Und gerade wenn so viele Krisen kommen, wie Kriege, das kennen wir ja auch. Es passiert irgendeine Krise in der Gesellschaft und sofort, ja, das ist es jetzt. Jetzt kommt er oder jetzt bricht diese Zeit an oder was auch immer. Und Jesus sieht ja schon voraus, dass diese Jahre bis zur Zerstörung des Tempels extrem krisengeschüttelt auch sein werden.
Aber ich bleibe mal kurz beim Zeitpunkt. Wäre das nicht doch gut, wenn wir wüssten, wann?
Ja, ich finde immer das problematisch mit einem Datum, weil dann bin ich eh wieder bei dir, Alejandro. Entscheide ich mich dann aus den falschen Gründen? Mache ich es jetzt nur, weil ich weiß, in so und so vielen Jahren kommt er? Oder wenn ich es eben nicht weiß, entscheide ich mich einfach jeden Tag dafür. Die richtige Motivation oder die richtige Haltung. Ich glaube, dass es sehr stark um das geht, warum wir kein Datum haben, um uns wirklich auf Gott zu verlassen und um ihm zu vertrauen.
Danke.
Dieser Prozess zählt, ja, diese Jahre dazwischen. Zumal jeder hat ja nur seine Lebenszeit zu warten. Und wenn es jetzt heißt, Jesus kommt im Jahr 2100, dann kann ich mir irgendwie ausrechnen, dass ich da nicht dabei bin. Oder was auch immer, ja. Und
Okay.
Sie haben ja zu ihren Lebzeiten noch damit auch gerechnet.
Genau, ja. Also er nennt uns jetzt hier keinen genauen Zeitpunkt, aber er gibt uns Endzeitzeichen. Ein paar hast du ja schon vorgelesen und wenn man dann weiterliest, dann kommt da ja immer mehr zusammen. Welche Bedeutung hat das jetzt? Besteht da nicht auch die Gefahr, dass man dann auf diese Zeichen schaut? Und Jesus aus den Augen verliert.
Interessant, dass er sagt, diese Zeichen, wir haben das doch so im Kopf, wenn diese Zeichen kommen, ist das Ende da. Aber hier steht eben ausdrücklich, wenn diese Sachen kommen, ist das Ende noch nicht da. Also die sind es eigentlich nicht.
Ich finde es eigentlich genial, wir mit einem Satz, dies ist der Anfang der Wehen, eigentlich alles erklärt, finde ich halt. Weil jeder kennt Schwangere und Wehen, aber keine Schwangere denkt ständig an die Wehen, sondern an das, was danach kommt, ein neues Leben. Und ich glaube, dass das der wichtige Faktor ist, oder zumindest für mich persönlich, das nimmt dir diese ganze Angst. Also ich habe noch nie Angst gehabt, wenn ich vor der Endzeit gehört habe. Ich kenne so viele Leute, die so viel Angst haben davor. Aber weil ich halt einfach an das denke, was danach kommt. Also die Wehen sind halt nur, das gehört dazu, wie bei einer Schwangeren. Aber du wirst keine Schwangere hören, die was zu dir sagt, oh, ich denke die ganze Zeit nur an die Wehen und habe Angst. Und nein, sondern an das Kind danach. Und selbst dann danach, ich habe schon von Schwangeren gehört, die was gesagt haben, sie haben Schmerzen gehabt, dann haben gemeint, sie müssen sterben. Und sagen, danach ist alles vorbei, weil da ist das Baby da, das neue Leben. Und das finde ich halt so schön, weil das können wir eins zu eins für uns verwenden.
Ich finde auch, die Wehen haben dieses Bild, dass sie erst in großen Abständen, also müsst mich korrigieren, in großen Abständen auftreten, und vielleicht noch schwächer sind und dann die Intensität zunimmt und es immer kürzere Abstände sind. Und ich denke mir, es gibt Zeiten in der Geschichte, wenn ich jetzt in den 1940ern leben würde, dann würde ich vielleicht denken, also viel schlimmer kann es nicht mehr werden. Jetzt ist wirklich das Ende erreicht. Und wir wissen letztlich nicht, wie viel Wehen kann es noch geben, welche Intensität können die noch haben, in wie kurzem Abstand. Aber wir wissen trotzdem, es passiert was, es geht voran und die Intensität wächst vielleicht.
Aber du weißt auch nicht, wann das Kind kommt. Das ist ja auch so interessant. Da weißt du ja auch nicht den Zeitpunkt.
Naja, wir wissen es ein bisschen mehr.
Den genauen Zeitpunkt.
Ja. Aber der Vergleich ist insofern treffend mit diesen vielen Dingen, die uns so beunruhigen. Genau. Aber wir wissen nicht, welches Maß kann das noch erreichen? Wie viel Geduld wird Gott noch haben?
Ja, das stimmt. Es kann auch wieder eine Pause kommen und so. Du weißt es nicht genau wann, ja.
Dann, okay. Wie gesagt, da bin ich jetzt wieder bei diesem mit den Wehen. Menschlich gesehen kannst du das eigentlich gar nicht aushalten. Aber Gott hat das halt wirklich bei den Frauen so gemacht, dass in dem Moment genau das und das und das ausschütten, dass du es eben dann schaffst. Wie gesagt, deshalb finde ich eben das so genial, dass er mit einem so einen Satz einfach das für mich persönlich das Ganze erklärt und so viel verständlicher macht und leichter macht.
Ja. Ja. Ja.
Und es ist auch so ein unaufhaltsamer Prozess, denn wenn das erstmal losgeht, dann wird am Ende irgendwie die Geburt stattfinden, wahrscheinlich.
Ich meine, der Schwerpunkt ist ja immer wieder auf diese stets Bereitschaft zu wachen. Er bringt das Ganze ja auch damit einem Gleichnis rüber. Diese ganzen Zeichen der Zeit, die vergleicht er einfach hier an dem Feigenbaum, lernt ein Gleichnis. Und wenn du da schon siehst, dass die Zweige saftig werden, die Blätter treiben, so weißt du, dass der Sommer nahe ist. Und es ist irgendwo dieser Appell, wieg dich nicht in einer falschen Sicherheit. Eben aus welchem Beweggrund warte ich auf Gott? Ja, oh, schaue ich auf die Uhr? Oder wenn er jetzt noch nicht kommt, ja, dann kann ich mich doch zurücklehnen. Jesus hat auch darüber mein Gleichnis gesprochen. Und bei C.S. Lewis, der hatte mal, es mit einigen eigenen Worten jetzt so, er hatte mal den Vergleich gebracht. Stell dir vor, du bist einfach 80 Jahre alt. Und ein 80-Jähriger, der lebt in so einer gewissen Stetsbereitschaft, dass er irgendwann vielleicht sein Leben beendet. Aber er denkt auch nicht ständig an seinen Tod. Also ist es irgendwo so ein Wissen, es wird kommen und dadurch wiege ich mich nicht in einer falschen Sicherheit. Und das ist irgendwie auch gut, weil man lernt es irgendwo. Weil die Frage ist immer, sehne ich mir quasi das Gericht Gottes herbei? Spiele ich Richter in dieser Welt? Wenn ich das Unrecht sehe, dann will ich jetzt selber Richter sein. Aber wer bin ich? Stell dir vor, das wäre voll schlimm, wenn ich das übernehmen wollte und dann das Ganze irgendwie zurechtbringen will. Deswegen ist gut zu sagen, ich warte, Gott wird am Ende alles zurechtbringen und das entlastet mich auch.
Okay. Ja. Es gibt hier in Vers 14 noch so ein Zeichen, was Jesus anspricht, und zwar nennt er das Gräuel der Verwüstung. Was hat es denn damit auf sich?
Naja, wenn wir im Lukas-Evangelium parallel lesen, dann wird hier deutlich gesagt im Lukas-Evangelium, dass sich hier ein Heer um die Stadt Jerusalem lagert. Und wenn das gesehen wird, dann, wenn du auf dem Feld bist, geh nicht mehr zurück in die Stadt. Also es ist eine deutliche Anspielung auf ein Ereignis, was wahrscheinlich einige Jahrzehnte dann später tatsächlich in Jerusalem geschehen ist. Nämlich die Belagerung von den Römern in den 60er Jahren und dann halt die Katastrophe im Jahre 70, ne?
Ja, ich habe mal gehört, korrigiert mich, falls es falsch ist, aber ich habe mal gehört, eben auch die Römer und dann da eben ein Zeichen, das Feldzeichen, das Gräuel der Verwüstung und dann eben umgelegt auf die Endzeit, dass halt dann der Sonntag das Gräuel der Verwüstung ist und der Sabbat genau das Gegenteil.
Wo haben wir es denn im Alten Testament? Weil Jesus bezieht es ja hier.
Aufs Buch Daniel an,
genau.
Kapitel 8, vielleicht auch noch Kapitel 11.
Genau.
Und da ist es ja auch etwas Antigöttliches, was da sich aufbaut, eine andere religiöse Macht, die praktisch in Konkurrenz tritt. Und es ist dann interessant, wie Lukas das dann, Lukas 21, da mit diesem Heer auf einmal in Verbindung bringt. Sonst würden wir, glaube ich, ganz schön rätseln oder überlegen, was kann da gemeint sein? Ist da vielleicht ein Götterbild mit dabei gewesen oder war das gotteslästerlich irgendwie?
Ich meine, erstaunlich ist ja, dass sich das tatsächlich so erfüllt hat. Ja. Als die Römer dann kamen, haben sie sich ja für einen kurzen Moment zurückgezogen und die Christen in Jerusalem wussten aufgrund dessen, was Jesus gesagt hat, das ist der Moment, die Stadt zu verlassen. Und dadurch ist auch kein Christ ums Leben gekommen, als dann Jerusalem angegriffen wurde. 70 nach Christus wurde ja dann Jerusalem zerstört. Es hat sich hier genau erfüllt, was in Daniel steht. Ich habe sogar den Text Daniel 9, 26 und 27, wo man dann auch das zuordnen kann. Ja, es geht um den Gesalbten Jesus Christus und geht um einen Fürsten, den man dann auf den römischen Feldherrn Titus deuten kann. Und es wird auch noch darauf hingewiesen, manche sehen ja unter diesem Gräuel den Antiochos Epiphanes im 2. Jahrhundert. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Vielleicht ein kurzer Gedanke noch dazu, warum kann das hier nicht zutreffen? Warum kann das hier nicht dieser Antiochos Epiphanes aus dem 2. Jahrhundert vor Christus sein?
Diese ganze Antiochos-Deutung hängt ja auch daran, dass man das ganze Buch Daniel nicht als authentisch ansieht, sondern denkt, das wurde zur Zeit vom Antiochos geschrieben und dann praktisch rückblickend eine Pseudoprophetie gegeben. Ja? Mhm. Und wenn man sich dieser Sicht nicht anschließt, dann bricht auch das Ganze ein bisschen zusammen. Mhm. Mhm. Und auch diese 70 Wochen können dann nicht auf den Tod und die Auferstehung Jesu hindeuten, also die den Kreuzestod Jesu und seine Taufe und was wir da drin sehen in dieser 70-Wochen-Prophezeiung, das fällt dann alles dahin, wenn man dort Antiochos sehen möchte. Dabei ist es ja so überzeugend eigentlich auch von den Daten her, dass es auf Christus geht.
Ja, vor allem der Vers 30, wenn Jesus sagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Somit sieht er das Ganze auch noch bevorstehend. Also,
Also von Jesus aus sieht er das in der Zukunft. Also kann es nicht in der Vergangenheit liegen. Ja? Mhm. Genau das ist der Punkt. Und es ist dort in Daniel 9, 27, diese Gräuel der Verwüstung. Okay, schauen wir noch ein kleines bisschen weiter. Hier wird in Vers 19 zum Beispiel eine Drangsal erwähnt. In manchen Bibeln auch mit Bedrängnis übersetzt, eine große Bedrängnis. Wie geht's denn euch, wenn ihr das hört in dieser Endzeitrede Jesu? Er spricht von Drangsal und großer Bedrängnis. Du hast vorhin auch schon ein bisschen die Angst angesprochen, ja. Kann das nicht wirklich auch Angst machen? Wer freut sich schon auf Bedrängnis oder Zeit der Drangsal?
Ja, da bin ich wieder bei dem, also für mich persönlich, nein, es hat noch nie Angst gemacht, weil erstens weiß, was danach kommt, zweitens auf Gott vertraue und drittens sowieso nicht weiß, was kommt. Also ich sowieso ein Mensch bin, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt oder nicht wirklich weiß, was dann los ist, was soll ich mir groß den Kopf zerbrechen? Ich weiß es ja sowieso nicht. Und wenn es soweit ist, was bleibt uns außer Gott vertrauen? Und wenn es wirklich so schlimm ist, wie es dargestellt wird, da müssen wir ja sowieso auf Gott vertrauen. Also wenn wir es selber schaffen würden, ja, braucht man Gott ja nicht.
Genau. Im nächsten Vers steht auch, dass die Tage verkürzt werden und extra damit wir gerettet werden. Ja? Weil es sonst vielleicht zu schwer werden könnte, dass selbst die Auserwählten verführt werden. Und ich denke noch an Daniel 12. Da steht, zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, wir wissen, das ist Christus, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Mhm. Also auch hier wird Daniel eigentlich zitiert und auch dann die Auferstehung und die Hoffnung der Wiederkunft.
Genau, danke schön. Vielleicht lesen wir mal Vers 20 bis 23, Jürgen. Also Markus 13, Vers 20 bis 23. Ja.
Und wenn nicht der Herr die Tage verkürzt hätte, würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Und wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, siehe dort, so glaubt nicht. Es werden aber falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich die Auserwählten zu verführen. Ihr aber seht zu, ich habe euch alles vorhergesagt.
Dankeschön, ja. Also mit welchen Worten tröstet hier Jesus die Jünger? Weil sie haben ja gefragt, wann wird es sein? Er spricht die ganze Zeit davon, dass sie wachen sollen. Er spricht hier von Drangsal und Bedrängnis. Aber welche Worte der Ermutigung gibt er noch mit?
Ja, dass er ihnen eh schon alles gesagt hat eigentlich. Also alles Wichtige, sagen wir es so. So verstehe ich ja zum Beispiel Offenbarung immer, weil viele vor der Offenbarung Angst haben. Aber ich sehe das eigentlich eher als Trost Gottes, dass er zeigt, hey, hallo, ich kenne die Zukunft, ich weiß alles. Und wieso sollst du jetzt Angst haben? Vertrau mir halt. Ich vergleiche es ja immer wie halt Vater-Kind. So wie ein Kind halt seinen Eltern vertraut. Oder wenn es vor irgendwas Angst hat, gehst du ja auch als Vater hin und versuchst halt im Groben zu erklären. Sagst auch nicht alle Details, weil dann kriegst du nur mehr Angst. Aber halt im Groben so die Angst zu nehmen.
Was ich für mich praktisch mitnehme, ist, dass die Bedrängnis hier auch unmittelbar mit der Verführung in Verbindung gebracht wird. Falsche Christusse, falsche Propheten, seht euch vor. Schon vor diesem Abschnitt hat er gesagt, seht euch vor den Pharisäern, langen Gewändern und zum Schein beten und so weiter. Die Frage ist nämlich, wer ist wirklich mein Erlöser? Und setze ich vielleicht mich selber auch manchmal an diese Stelle? Mich selber durch Religiosität, durch Frömmigkeit, durch irgendwelche Dinge, die ich meine, einhalten zu können, um davor von Gott vielleicht seinen Segen zu bekommen, dass ich mich in dieser Hinsicht verführen lasse und den Blick weglenke von Jesus Christus. Denn das nächste Kapitel Kapitel 14 ist Leiden, Sterben und Auferstehung. Und das ist letztendlich das Zentrum, worum es Jesus geht. Auch als Petrus einmal sagte, du bist der Christus, der sagt Jesus ihm, ich werde sterben. Das ist die Bedeutung, was der Messias zu tun hat. Und er sagt, na ja, ja, bloß nicht. Ja. Und da ist die Frage, auf was richte ich meinen Blick? Und das kann eigentlich für mich jetzt, es gibt eine historische Deutung, die wir auch als Adventgemeinde haben, aber wenn ich mich frage, was das für mich bedeutet, ist, auf was baue ich mein Leben? Ja, wer ist wirklich mein Erlöser? Bin ich selber oder ist es Jesus Christus? Erkenne ich das, ja.
Und diese falschen Christusse und falschen Propheten sind auch damals gekommen, vor der Zerstörung des Tempels, und haben praktisch ihnen Hoffnung gegeben, dass man die Römer ja doch noch besiegt und dass sozusagen ihr irdisches Jerusalem-Glück doch erhalten bleibt. Ja, und so sehe ich auch heute, falsche Propheten sind jetzt vielleicht nicht nur Leute, die sagen, sie haben Wort von Gott empfangen, sondern auch alles, was uns an diese Welt bindet und uns irgendwie den Eindruck gibt, dass doch hier unsere Erfüllung und unser Glück liegt. Das sind auch falsche Propheten. Ja,
ja, und vor allem, die ablenken. Wie wir mit Versuchungen umgehen sollen, hat uns doch Jesus gezeigt nach der Taufe. Er hat nur aus der Bibel zitiert. Er hat nur die Schrift hergenommen. Das ist unser einziges Werkzeug, unsere einzige Waffe.
Ja, und schaut, trotzdem kündigt er quasi eine Bedrängnis an, dass das klingt fast so, als würde es eine Nachfolge ohne Bedrängnis gar nicht geben. Oder wie seht ihr das? Kann man auch Jesus nachfolgen, ohne dass man in Bedrängnis gerät?
Na, wir haben hier in Vers 11 und so, dass man überantwortet wird und sich dann auch verteidigen muss für seinen Glauben oder sogar Verwandte einen Preis geben. Also es geht dann auch durch die Familien, ja, einige, die sich so entscheiden und andere so. Und das ist schon auch schmerzhaft und ist auch eine Art von Bedrängnis. Und gleichzeitig ist aber auch diese Hoffnung da, dass selbst wenn wir dann für unseren Glauben einstehen müssen, dass er uns sogar die Worte gibt oder Weisheit, dann auch zu bestehen in solchen schwierigen Situationen.
Ja, aber wie seht ihr das? Muss jetzt jemand seine Nachfolge in Frage stellen, wenn er so eine Bedrängnis nicht hat?
Ich finde es schön zu sehen, zum Beispiel in der Offenbarung, dass Jesus sich an verschiedene Gemeinden wendet und die unterschiedliche Abschnitte in ihrer Geschichte durchmachen. Die einen haben eine ganz schlimme Bedrängnis durchgemacht, die anderen überhaupt nicht. Aber vielleicht haben die anderen, die jetzt nicht eine körperlich physische Bedrängnis erlebt haben, die haben eine geistliche Bedrängnis durchgemacht, indem sie die erste Liebe verloren haben. Und so haben wir, glaube ich, ganz unterschiedliche Momente im Leben, wo unterschiedliche Bedrängnisse, wenn man sie so nennen will, geschehen können.
Jesus spricht ja auch zu den Jüngern in einer Situation, die für sie noch vielleicht harmlos wirkt. Jesus weiß schon, was kommt, ja, dass es seine letzten Tage sind, aber vielleicht haben sie sich in diesem Moment noch ganz sicher gefühlt und noch diese Bedrängnis nicht so stark empfunden.
Vor allem finde ich interessant, dass ja zum Beispiel die Apostel mussten ja Bedrängnis erleben, weil sonst hätten sie sie nicht so verbreitet, sonst wären sie nur in Israel geblieben. Oder eben die Adventbewegung musste beim ersten Mal scheitern, wie Ellen White schreibt, weil sonst hätte sie nicht die Weizen vom Spreu getrennt. So, jetzt ist jetzt die Frage, muss wirklich immer Bedrängnis sein? Nein, aber Gott hat schon ab und zu benutzt einfach, um wirklich, wie soll ich sagen, um die Sache wieder voranzubringen oder eben die Weizen vom Spreu zu trennen.
Aber die Bedrängnis mache ich ja nicht, sondern die kommt von außen. Deshalb, wenn sie gerade nicht da ist, dann kann ich ja Gott danken dafür, dass es gerade gut geht. Und
das ist interessant.
Mich vorbereiten vielleicht, ja. Aber.
Vielleicht sind manche tatsächlich auch so, dass sie sich selbst Bedrängnis bereiten.
Ja, das glaube ich nämlich auch, dass manche vielleicht dann ja es über sich bringen durch irgendwelche Maßnahmen.
Und denken, sie sind schon in der Zeit der Trübsal. Okay. Ja, aber Jesus, er ermutigt uns hier. Und richtet den Blick dann auf die Wiederkunft. Das ist dieser letzte Abschnitt, den wir dann hier haben, wo er dann uns noch einmal sagt, was dann passiert nach den Tagen dieser Drangsal, Vers 24, ja. Die Zeichen, die passieren an Sonne, Mond und Sternen, bis dahin, dass er sie dann tröstet und ihnen zusichert im Vers 30, dass dieses Geschlecht nicht vergeht, bis das alles geschieht und Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und dann sagt im Vers 32, dass Tag und Stunde niemand weiß, auch die Engel im Himmel nicht. Und deswegen im Vers 33 noch einmal, habt Acht, wacht und betet. Diese Worte wiederholen sich ja hier sehr oft in diesem Abschnitt. Das fällt ja auf, wenn man das liest. Das scheint schon fast so eine Klammer zu sein. Er fängt mit diesen Worten an ja, und schließt mit diesen Worten hier ab. Was ist das für euch denn ganz praktisch? Wie sieht das jetzt aus, zu wachen und zu beten?
Ja, man muss ja sagen, es gibt es jetzt schon fast seit 2000 Jahren, dass da steht, wacht. Für die ganzen Leute ja früher, wacht. Und es ist nichts passiert. Ich glaube einfach, dass für jeden persönlich, weil es kann sein, dass bei mir morgen vorbei ist, dann hätte ich jetzt schon in meinem Leben Chancen, dass ich darauf achte, dass ich mein Leben mit Jesus führe. Und nicht immer nur auf den wirklichen Zeitpunkt zu warten, wann Jesus kommt. Ich glaube, du sollst halt einfach jeden Tag wachen, dass du dein Leben mit Gott führst, mit Jesus führst.
Ein Nachtwächter muss auch jede Nacht trotzdem gehen, auch wenn die meiste Zeit nichts passiert. Aber es kann genau da, wo er vielleicht schläfrig wird, eben sein. Und ja, so ein Bild.
Wir lassen uns so schnell ablenken und versuchen dann manchmal auch, wenn es alles so gut läuft und glatt läuft, in Anführungsstrichen, versuchen wir auch die Kontrolle darüber zu bewahren, die Sicherheit zu wahren. Und manchmal wiegt man sich in falscher Sicherheit. Und Jesus hat deshalb gesagt, vertrau mir, verlass dich auf mich in allen Dingen. Und das ist der Blick auf das Kreuz. Für die Jünger war das die einzige Hoffnung. Es war die Hoffnung, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und es war auch die einzige Hoffnung nach dem Kreuz. In der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, wo sie ja wieder in ihre alte Arbeit gegangen sind und Jesus ihnen dann nochmal vom Reich Gottes erzählen musste und ihnen wieder den Blick schärfen wollte, weil wir merken, wir Menschen, so unsere Standardeinstellung rutscht dann manchmal wieder so in alte Muster ab. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns immer wieder vor Augen führen, wer ist Jesus, warum ist er gekommen, was bedeutet er für mein Leben?
Und ihn gegenwärtig halten, einfach in jeder Situation alles in Bezug zu ihm setzen in meinem Leben und ihn überall dabei haben, dann bin ich ja eigentlich auch immer bereit.
Ja, also Jesus vor Augen halten.
Ja.
Ja, diese Beziehung mit ihm pflegen und sich natürlich mit einbringen, auch in seinem Werk. Weil es ist ja sein Werk, er hat es begonnen und er möchte auch noch Menschen erreichen und so viele Menschen wissen noch nichts davon. Mhm. Und das ist im Grunde jetzt die Frage, die ich auch noch an euch habe, wie kann denn jetzt diese Botschaft an die Menschen kommen? Diese Botschaft, die Jesus auch hier bringt. Was denkt ihr? Wie kann diese Botschaft die Menschen heute erreichen?
Ja, ich finde es so schön, wie Johannes das in seinem ersten Johannesbrief sagt, das, was ich gesehen habe, also was wir gesehen haben, was wir erlebt haben, was wir gespürt, empfunden haben, diese Erfahrung. Ich glaube, nur aus dieser Erfahrung mit Jesus Christus kann ich etwas dieser Welt mitgeben. Und das kommt dann ganz natürlich.
Mhm. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt hingehe und sage, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, ist es natürlich keine populäre Botschaft jetzt. Mhm. Ja? Es würde mehr Sinn machen, heutzutage zu sagen, lasst uns, also ich bin auch für Umweltschutz und alles, ja, total. Mhm. Aber es ist, ich finde es gar nicht so leicht, weil das so eine Botschaft ist, die dann, ja, man hätte schon so oft den Weltuntergang herbei predigen können und dann ist es eben doch nicht passiert. Da hilft aber vielleicht eben auch der Ausblick der Prophetie, was da noch so alles und sonst gesagt wird, um die Zeithorizonte ein bisschen besser einzuschätzen.
Ja. Ich finde auch, dass wichtig ist, diese persönliche Erfahrung. Weil ich habe das gesehen zu Corona-Zeiten bei den Patienten in der Praxis, wie viele da wirklich depressiv worden sind oder wirklich sehr viel Angst gehabt haben. Und ich einfach immer sagen können habe, ja, das habe ich nicht, weil ich habe meinen Glauben, der mir da hilft. Und einfach dadurch wirklich entspannt durch die Corona-Zeit gegangen bin und arbeiten gegangen bin. Und das haben die Leute auch wirklich gemerkt und da bist du mit sehr, sehr vielen Leuten ins Gespräch gekommen über Glauben. Und ich glaube, wenn du selber die Erfahrung weitergeben kannst und den Leuten zeigen kannst, erstens, es funktioniert und an dir selber sehen, dass das mit dir was macht oder dich verändert hat oder dass du wirklich entspannter damit umgehst, dann werden die das auch leichter annehmen.
Genau.
Also das einfach vorleben, so.
Ja, ja. Wirklich, die Herausforderung ist in gewisser Weise diese Naherwartung zu haben und zu leben, ja. Jesus kann tatsächlich kommen, spätestens dann, wenn mein Leben zu Ende ist, ja. Und auf der anderen Seite aber auch nicht, es so weit übertreiben, dass man die ganze Zeit immer wieder warnt und warnt und warnt. Ihr kennt ja diese Geschichte, ne, wo dann jemand vielleicht falschen Alarm gibt, der wird dann auch nicht mehr glaubwürdig, ja. Und selbst dann, wenn es dann wirklich so weit ist, dann kann die Gefahr kommen und keiner kriegt es dann mehr mit.
Ja, du hast es ja sogar als Negativbeispiel bei Hesekiel, wo es sogar ein Sprichwort dann gegeben hat, ja Gott, das Gericht kommt nicht, das dauert nur ewig. Ja. Weil sie haben ja schon ewig gewartet drauf. Man kann sie ja nicht einmal verübeln zu gewissen Grad.
Das stimmt. Aber eben nicht ereignisfokussiert zu sein, sondern personenfokussiert. Wir warten auf eine Person und nicht auf, das muss noch passieren und dann passiert das und diese Timeline und das ist alles irrelevant. Eigentlich geht es um eine Person.
Genau, ja, die Person steht im Zentrum.
Und vor allem zu vermitteln, ich warte nicht auf einen Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt, sondern ich kann ja jetzt schon in meinem Leben haben. Mhm. Ich kann ja jetzt schon Anteil haben an dem Ganzen. Ich brauche nicht erst warten, bis er wiederkommt. Da wird es halt natürlich nur herrlicher und schöner. aber wichtig ist, dass ich jetzt schon Anteil habe an dem Ganzen oder haben kann.
Genau. Okay, dann wende ich mich an die Zuschauer und an die Zuhörer. Vielleicht sind ja hier noch Fragen gekommen bei dem, was wir jetzt hier miteinander besprochen haben. Spannend ist immer die Frage, darüber nachzudenken, wie nah ist denn die Wiederkunft für dich persönlich? Wir haben die Kommentare freigeschaltet und da sind wir gespannt auf eure Antworten zu den, was wir hier gesagt haben, zu den Fragen, die ihr habt oder auch zu dieser Frage, wie nah ist für dich die Wiederkunft? Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Und Luise wird mit uns noch zum Abschluss beten.
Lieber Herr Jesus, danke für das, was wir hier lesen dürfen, wie wir live dabei sein dürfen, wie das damals gewesen ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch dazu inspirierst, alles zu geben für dich und alles auf diese eine Karte zu setzen, dass du wiederkommst, dass es sich lohnt, mit dir zu leben und dass wir uns darauf auch freuen und das immer wieder vor Augen haben und deshalb auch vorbereitet sind. Danke für diesen wunderbaren Ausblick. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!